Heute machen wir ein bisschen was anderes als gewöhnlich. Und zwar ist heute der Welttag des Buches. Und ich dachte, was für einen schöneren Anlass gibt es, um über die Bibel zu reden. Und das meine ich ganz tatsächlich. Wir werden heute die ganze Bibel einmal durchgehen. Wir versuchen es, sagen wir es mal so. Zeit ist knapp. Wir haben viel vor. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen, wie der Titel es schon sagt, die Bücher der Bibel betrachten. Also wir schauen uns heute keinen Bibeltext als solchen an, sondern wir schauen uns mal an, welche Bücher gibt es in der Bibel und was sagen die uns. Warum machen wir das? Das ist eine berechtigte Frage, die ich auf den Gesichtern sehe. Und zwar, ich habe für mich gemerkt, früher als Teenager habe ich mir immer mal wieder vorgenommen, ich lese die Bibel durch. Ja, und dann fängt man so an, 1. Mose, viele spannende Geschichten, geht einfach. 2. Mose, bis zur Hälfte auch noch. Und dann gehen die Gesetze los. Und dann ist man die 2. Mose und 3. Mose durch, nur noch mit Gesetzen. Und spätestens dann hat man komplett den Überblick verloren, worum es eigentlich geht. Dann 4. Mose geht weiter mit den ganzen, mit den Geschlechterreihenfolgen und den Zählungen der Stämme und so weiter. Und da bin ich oft gescheitert. Spätestens da bin ich oft gescheitert, gebe ich zu. Wenn man dann in den Propheten ankommt, dann hat man komplett den Überblick verloren, was passiert gerade, was ist gerade los. Und ich habe irgendwann mal mich hingesetzt und mir diesen Überblick, den ich heute mit euch durchgehen möchte, erarbeitet und gemerkt, das ist wahnsinnig hilfreich. Wenn man einmal diesen Überblick hat, dann kann man einfach deutlich besser, wenn man die Bibel liest, verstehen, was passiert eigentlich und wo bin ich gerade in dieser Geschichte. Das heißt, ich hoffe, dass ihr ja für euch immer in der Bibel lest. Und heute werden wir sozusagen nicht essen vom Wort, sondern heute gebe ich euch Messer und Gabel in die Hand, dass wenn ihr dann über die Woche verteilt, für euch immer was lest, ein bisschen Werkzeuge in der Hand habt. Gut, wir beginnen mit dem Alten Testament, wer hätte es gedacht. Gibt ja das Alte und das Neue Testament, wie euch bekannt ist. Und im Alten Testament haben wir 39 Bücher. Das sind sie alle. Die 39 Bücher, die teilt man normalerweise nochmal ein. Die kann man untergliedern. Wenn du schlechte Augen hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um weiter nach vorne zu kommen. Sage ich schon mal. Das wird nicht viel größer jetzt in Zukunft. Ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Wir haben im Alten Testament eigentlich 3 Abschnitte. Erst die Geschichtsbücher. Die gehen von 1. Mose bis Esther. Dann haben wir Lehrbücher und Psalmen, Hiob bis Hoheslied und der Rest sind Prophetenbücher. Ja, ganz grob erstmal die Einteilung. Die Propheten werden manchmal noch weiter unterteilt in große und kleine Propheten. Ja, Jesaja bis Daniel, also die unteren, die jetzt unten stehen, sind die sogenannten großen Propheten. Und die restlichen 12, die in der rechten Spalte stehen, sind die sogenannten kleinen Propheten. Hat nichts mit Körpergröße zu tun oder dass sie weniger wichtig sind, sondern klein heißen die, weil die meistens kurz sind, die Bücher. Ja, die sind zum Teil nur ein Kapitel lang, deswegen werden die kleine Propheten genannt und die anderen große Propheten. Wovon handelt das Alte Testament? Wir werden jetzt im Schnelldurchgang das mal durchgehen. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr das wisst, aber wenn nicht, dann will ich das ins Gedächtnis rufen, weil wir dann nämlich schauen können, welche Bücher berichten dann wovon. Und wenn ihr die Geschichte gar nicht im Kopf habt, dann ist das schwierig. Also, ihr wisst, alles beginnt mit dem Garten Eden, der Schöpfung und Sündenfall. Ja, da reden wir oft drüber, brauche ich nicht im Detail erklären. Durch den Sündenfall wird die Schöpfung Gottes eigentlich zerstört, wird in die Sünde gezogen. Und Gott macht sich aber auf und erwählt sich einen Mann namens Abraham. Ja, soweit so klar. Abraham, das Interessante, erwählt er ja nicht nur, weil er halt ein Volk haben möchte, sondern um alle Völker zu segnen. Er sagt, bei der Berufung Abrahams sagt er zu ihm, durch dich werden alle Völker auf Erden gesegnet werden. Klare Vorhersehung, klares Prophetie auf Jesus hin. Aus Abraham kommt das Volk Israel, das wird versklavt und durch Mose aus der Sklaverei herausgeführt und in die Wüste. Das Volk hat ja kein eigenes Land, weil es eben in Sklaverei gelebt hat und ist deswegen erstmal in der Wüste, zieht aber schließlich ins verheißene Land ein, ins Land Kanaan, was Gott für das Land vorgesehen hat. Dort lebt das Volk erstmal relativ lose in Stämmesbünden. Ja, wir haben die 12 Stämme Israels und die sind relativ lose angeordnet dort. Das ist die sogenannte Zeit der Richter. Also es gibt Richter, die zwar Gericht sprechen, aber keinen König. Das Volk aber wünscht sich einen König, so wie die anderen Völker auch, und bekommt die Könige Saul. Erst Saul, der Erste, mit dem geht es nicht so gut. Dann den König David, hier abgebildet, und den König Salomo als Erstes. Unter König David ist eigentlich die Hochzeit von dem Königreich Israel. Ja, deswegen wird in den Propheten, wenn ihr das Alte Testament lest, auch im Neuen Testament, wird immer wieder das Königreich David als so den perfekten Zustand quasi betrachtet, der Herrschaft Gottes. Das, was Jesus wieder aufrichten sollte, war das Königreich David, weil er ein gottesfürchtiger König war von Anfang bis Ende. Auch mit seinen Fehlern, aber im Wesentlichen. Nach Salomo, aber nach seinem Sohn, zerbricht das Königreich in zwei Teile. Jetzt wird es verwirrend, der Nordteil von dem Zerbrochenen heißt auch Israel. Okay? Das Königreich vorher hieß Israel und das danach, der Nordteil, der gelbe, heißt auch Israel. Zur Unterscheidung sagt man deswegen das Nordreich Israel. Ja? Der untere Teil ist das Südreich Juda, ist der zweite Teil. Also das Königreich zerbricht in zwei Teile, ab dann regieren immer im Norden ein König und im Süden ein zweiter König. Hier nochmal ein Groß. Ja, es gibt ein Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und ein Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, wo immer zwei Könige regieren. Beide Könige oder die vielen Könige, die sich dann abwechseln nach und nach, die fallen im Wesentlichen aber immer wieder von Gott ab und im Wesentlichen fallen sie von Gott ab. Das ist eigentlich die tragische Geschichte der Königreiche Israel und Juda. Darum gibt sie Gott auch ihren Feinden hin. Erst wird das Nordreich von den Assyrern erobert und die Menschen verschleppt. Später wird auch das Südreich erobert und von den Babyloniern und auch dort die Menschen verschleppt ins Exil. Ja, das ist die Exilszeit, sagt man. Es kommt aber später, Gott hat Gnade mit seinem Volk und es werden Menschen zumindest ins Südreich zunächst zurückgeführt nach Jerusalem und bauen dort den Tempel und die Stadt wieder auf. Das war das ganze Alte Testament. Super schnell Durchgang, in 5 Minuten. Ich hoffe, ihr habt das jetzt ein bisschen im Kopf. Wir schauen uns jetzt nämlich an, wie das mit den Büchern zusammenhängt. Da wollten wir ja eigentlich hin. Von der Schöpfung bis zur Zeit der Richter wird vom ersten Buch Mose bis Ruth erzählt etwa. Also Ruth spielt ja auch zur Zeit der Richter. Ja, also die Erzählung dort handelt in der Zeit der Richter. Dann kommen die Könige Saul, David und Salomo bis zum Israel und Juda, der Trennung des Reiches. Und dann nur noch das Südreich Juda, das besteht, weil das Nordreich erobert wurde. Bis zum Exil praktisch, das wird alles erzählt vom 1. Samuel bis 2. Chronik. Mehr oder weniger. Das ist nicht ganz trennscharf alles, aber so grob könnt ihr das so behalten. Die Exilzeit, haben wir eigentlich kein Geschichtsbuch zu. Nur Rückführung und Wiederaufbau wird Esra und Nehemia erzählt. Esther ist im Prinzip ein Exilsbuch eigentlich, ist aber zu der Zeit von dem Wiederaufbau schon. Das sind alle Geschichtsbücher, die das Alte Testament hat. Das Gute bei den Geschichtsbüchern, die sind chronologisch geordnet. Ja? Das heißt, man kann von Anfang, vom 1. Mose, bis zum Ende Esther, kann man eigentlich die Bücher nacheinander durchlesen und hat die gesamte Geschichte, die ich eben kurz zusammengefasst habe, hat man in einem Packen. Unterbrochen von Gesetzen und Volkszählungen und so weiter. Aber das ist im Wesentlichen die Geschichte. Ist also eigentlich ganz, ganz leicht zu überblicken. Zu diesem Punkt kommt im Alten Testament die Weisheitsliteratur. Die überspringen wir gerade und kommen zu den Propheten. Die Propheten, das ist ein bisschen schwieriger, weil die nicht unbedingt chronologisch sind. Und das ist ein Grund, warum ich mir warum ich das mit euch heute anschauen wollte, weil es in den Propheten nicht immer so leicht zu sehen ist, zu welcher Zeit passiert das eigentlich gerade. Ja, weil das eben nicht nach dem Wiederaufbau ist, die Propheten. Obwohl die dahinter stehen in der Bibel, spielen die parallel eigentlich. Und das sehen wir uns jetzt an. Die kleinen Propheten. Die kleinen Propheten sind, also zum Teil wissen wir es einfach ehrlich gesagt nicht. Ja, weil nicht immer eine Zeitangabe dasteht, weiß man nicht genau, wann die, also bei manchen weiß man es nicht genau, wann die gelebt haben. Aber bei den meisten wissen wir es und bei den restlichen ist es vermutlich auch so, dass sie zur Zeit der Könige gelebt haben. Ja? Die kleinen Propheten, die letzten 12 Bücher im Alten Testament, sind etwa zur Zeit der Könige, bis auf die letzten drei. Also Haggai, Sacharja und Maleachi, die nicht. Die restlichen schon. Jesaja tritt im Nordreich auf. Nach der Teilung in Nord- und Südreich tritt Jesaja auf und predigt eigentlich dem Nordreich, weil sie, wie ich gesagt habe, immer wieder von Gott abfallen. Und er versucht eigentlich das drohende Unheil, was er sieht, dass das Nordreich erobert wird, versucht er zu verhindern. Aber er erlebt noch mit, das liest man im Buch Jesaja, wenn ihr das lest, er erlebt noch mit, wie das Nordreich erobert wird und die Menschen weggeführt werden. Jesaja ist also in diesem Zwischenabschnitt zwischen nach der Trennung der Reiche und vor dem und nach dem Fall vom Nordreich. Genauso ist es mit Jeremia, der erlebt dasselbe im Südreich. Also Gott hat Jeremia eigentlich nach Juda geschickt, in das Südreich Juda, um den Menschen, genau wie im Nordreich Jesaja, zu sagen, ihr müsst umkehren von dem, was ihr tut. Ihr dürft nicht so weitermachen, sonst wird Unheil über euch kommen. Auch Jeremia erlebt leider mit, dass genau das passiert. Das Südreich wird auch erobert und er muss auch ins Exil fliehen, beziehungsweise er wird verschleppt ins Exil. Die Klagelieder handeln genau davon. Die Klagelieder handeln von der Zerstörung Jerusalems, die er mit angesehen hat. Daniel und Hesekiel sind Exilspropheten. Die sind beide im Exil geschrieben. Wenn man die liest, dann steht es auch da, das ist relativ einfach. Also Daniel handelt ja direkt am babylonischen, glaube ich, Königshof. Und Hesekiel ist zumindest auch in der Wegführung im Exil. Dann kommen die letzten drei kleinen Propheten, die handeln von dem Wiederaufbau Jerusalems. Haggai, Sacharja und Maleachi. Okay? Also die letzten drei Bücher im Alten Testament sind tatsächlich chronologisch gesehen auch die letzten drei. Fehlt noch die Weisheitsliteratur, die haben wir ausgelassen. Die Weisheitsliteratur ist auch wieder, also das Gute ist ehrlich gesagt, man muss nicht wissen, wann die geschrieben wurden, weil es wirklich keine Rolle spielt. Ja, ob Psalmen jetzt zur Zeit von Mose geschrieben wurden oder irgendwann, ist eigentlich egal. Aber einfach der Vollständigkeit halber sage ich es dazu, Sprüche, Prediger und Hoheslied wurden zum großen Teil von Salomo geschrieben, sind also zur Zeit der Könige. Hiob und Psalmen sind jetzt hier abgeschnitten. Bei Hiob weiß man es nicht so genau und Psalmen sind komplett verteilt. Also es gibt einen Psalm, der wurde von Mose geschrieben, viele der Psalmen wurden von David geschrieben, bei einigen sind anonym, da weiß man es nicht, also Psalmen sind irgendwann geschrieben worden, sehr verteilt. Das sind alle Bücher des Alten Testaments. Komplett einmal jetzt durch. Was ich als Kurzüberblick nochmal, wenn ihr euch das nicht alles merken könnt, merkt euch vielleicht das. Die Geschichtsbücher sind alle chronologisch, also zeitlich richtig angeordnet, die könnt ihr einfach durchlesen. Die Propheten sind aber auch irgendwie zeitlich, aber die sind parallel zu den Geschichtsbüchern, müsste man sie eigentlich lesen. Also eigentlich müsste man, wenn man erste Könige liest oder zweite Könige, unterbrechen und erstmal Jesaja lesen und dann weiterlesen. Und dann müsste man erstmal Jeremia lesen, bevor man Esra liest. Ja? Einfach nur, wenn ihr die prophetischen Bücher lest, die sind parallel zu den Geschichtsbüchern eigentlich geschrieben. Obwohl sie in der Bibel später kommen. Ist einfach wichtig zu lesen, weil sonst was gesagt wird von den Propheten nicht besonders viel Sinn macht, wenn man nicht weiß, dass es noch davor geschrieben ist, vor dem Exil in dem Fall. Gut, das war relativ viel. Wer sich das nicht alles merken kann, was ja irgendwie klar ist, weil es ziemlich viel jetzt war, ich kann gerne diese Folie davor mit dem Zeitstrahl, kann ich gerne auch ausdrucken für die, die es interessiert. Müsst ihr einfach auf mich zukommen. Dann drücke ich euch das aus, dann habt ihr das parat, wenn ihr mal in den Propheten lest, dann könnt ihr nochmal gucken, wann hat er jetzt gelebt und dann habt ihr das vor euch. Wenn man das Alte Testament so durchliest, dann gibt es ein paar Dinge, die offen bleiben, Fragen, die offen bleiben. Wenn man nur das Alte Testament lesen würde, von vorne bis hinten, dann gibt es ein paar Sachen, die offen bleiben. Ein paar davon will ich jetzt nochmal kurz auch erwähnen. Das Problem ist, am Ende vom Alten Testament, Maleachi ist der letzte Prophet, der auftritt, da hat Israel noch seine Feinde. Und die besetzen auch Israel immer noch. Israel darf zwar zurückkehren, also ein Teil aus der babylonischen Gefangenschaft, aber der König von Babel herrscht trotzdem über Juda, über das Südreich. Obwohl ja in den Propheten immer verheißen wird, es kommt jemand, der das Königreich David wieder aufrichten wird. Das passiert aber nie. Also nur im Alten Testament bleibt diese Verheißung auf das Königreich eigentlich offen. Ein Problem, was das Alte Testament offen lässt. Zweiter. Das ist uns manchmal nicht so bewusst, aber im Alten Testament gibt es Sünden, für die es keine Vergebung gibt. Vom Bund her, vom Bund, den Gott geschlossen hat. Ehebruch zum Beispiel wurde immer mit dem Tode bestraft. Die Bibelkundigen wissen, es gibt auch die Geschichte mit David, der begeht Ehebruch und ihm wird vergeben. Wie kommt das? Ich muss dazu sagen, Gott hat manchmal so vergeben, aber es war nicht Teil des Bundes. Nach dem Bund hätte David eigentlich mit dem Tode bestraft werden müssen. Also ein zweites Problem, was irgendwie offen bleibt, auch wenn oft von der Gnade Gottes geredet wird, in dem Bund ist sie eigentlich nicht so explizit enthalten. Dritte Problem, die Sünde besteht in der Welt weiter. Die Welt ist immer noch gefallen nach dem Sündenfall. Es gibt keine Erlösung der Welt. Auch wenn das prophezeit wird, dass sie kommen würde, aber passiert ist auch das nicht. Das Leid des Gerechten ist, ja, es gibt Bücher, die mehr oder weniger nichts anderes behandeln. Das Buch Hiob zum Beispiel. Warum muss ein Mensch, der sich an Gott hält, der gottesfürchtig ist, warum leidet der eigentlich? Beziehungsweise, was hat er davon, dass er gottesfürchtig ist, wenn er trotzdem leiden muss? Ja? Das ist eine berechtigte Frage. Und das Alte Testament beantwortet die Frage eigentlich nicht. Weil mit dem Tod ist es vorbei, erstmal. Also nach alter Vorstellung war es dann erstmal vorbei und deswegen sagt Hiob, was habe ich davon? Berechtigt. Und viele Psalmen, die Hälfte der Psalmen fast, handelt genau davon, dass jemand, der eigentlich sagt, ich halte mich doch an Gott, warum muss ich leiden? Was habe ich davon? Warum geht es denen so gut, die sich nicht an Gott halten? Auch eine Frage, die offen bleibt. Außerdem, es gibt einen Haufen Prophetien auf einen kommenden Messias, die nicht erfüllt sind. Und alle anderen Völker sind irgendwie außen vor. Gott hat sich zwar sein Volk erwählt, Israel, aber alle anderen haben ja davon erstmal nichts. Also das Alte Testament behandelt ganz eingeschränkt sozusagen nur die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und es gibt immer wieder Prophetien, immer wieder Hinweise darauf, das wird nicht nur so sein. Alle anderen sind eigentlich irgendwie schon mit eingenommen. Alle anderen sollen gesegnet werden durch Israel. Wie genau das aussieht, ist nicht klar. Und so endet das Alte Testament mit Maleachi. Und das ist ungefähr, damit ihr so eine zeitliche Vorstellung habt, Maleachi hat wahrscheinlich so 400 vor Christus gelebt. Also ab 400 vor Christus tritt kein großer Prophet mehr auf, von dem wir wissen. Ja, vorher waren es ganz viele Propheten, habt ihr gesehen. Es waren die 12 kleinen und die vier großen Propheten, also schon alleine 16, plus die, von denen wir keine Bücher haben, von denen wir aber wissen, dass sie gelebt haben. Also es treten ganz viele Propheten auf in dieser relativ kurzen Zeit, in den paar hundert Jahren. Und dann kommen 400 Jahre, wo gar nichts passiert. Kein Prophet. Obwohl die Probleme alle weiter bestehen. Und obwohl der Messias ja eigentlich angekündigt wurde, kein Messias kommt nicht. Das ist auch ein Grund, warum die Erwartung so hoch war, dass ein Messias kommen würde zur Zeit von Jesus. Weil die Menschen gewartet haben. 400 Jahre lang hat Gott nicht mehr zu ihnen geredet oder kaum zu ihnen geredet. Also die Frage war, warum passiert nichts? Warum kommen diese Dinge, die prophezeit wurden, warum passieren die nicht? Warum bricht das Königreich David nicht wieder an? Was mit dem Messias, wann kommt der? Und dann tritt nämlich Johannes der Täufer auf den Plan, der erste große Prophet wieder. Und damit beginnt das Neue Testament eigentlich. In dieser Zeit, in diesen 400 Jahren, sage ich nur vollständigkeitshalber, da wurden die sogenannten Apokryphen geschrieben. Könnt ihr mal in eurer Bibel gucken, ob die drinstehen? Stehen nicht in allen Bibeln drin. Ich glaube, in dieser, die ich hier habe, da stehen die tatsächlich drin. Das sind das Buch Judith, die Weisheit Salomos und so weiter. Will ich gar nicht so viel zu sagen. Die kann man lesen, muss man nicht. Deswegen stehen die nicht in allen Bibeln drin, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Könnt ihr lesen, müsst ihr nicht lesen. Gut. Altes Testament. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Einmal kurz durchatmen. Ist jetzt nicht nochmal so viel. Das Alte Testament hatte mehr Inhalt. Das Neue Testament ist ein bisschen überschaubarer. Ich gehe auch davon aus, dass ihr die Geschichte in- und auswendig kennt vom Neuen Testament. Deswegen wiederhole ich die gar nicht. Da gehen wir direkt in die Bücher und die Gliederung. Neues Testament ist euch gut bekannt. 27 Bücher haben wir da, von Matthäus bis Offenbarung. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn jemand jetzt eine Lutherbibel in der Hand hat oder liest, wird er feststellen, dass das in der Reihenfolge nicht so ist. Ja? Luther ist der Einzige, wo die Reihenfolge anders ist. Und zwar verschiebt Luther die Hebräer- und Jakobusbrief hinter den dritten Johannes. Ja? Also wenn ihr mal eine Lutherbibel in der Hand habt und ihr wundert euch, wo der Hebräerbrief ist, der ist fast ganz hinten. Oder wenn ihr in Hebräer seid und denkt, da müsste doch danach der erste Petrus kommen, da könnt ihr in der Lutherbibel lange suchen, das kommt davor. Einfach noch eine Randbemerkung, warum will ich gar nicht sagen, warum Luther das so gemacht hat, ist auch nicht so wichtig. Ihr müsst einfach nur wissen, es ist so. Auch im Neuen Testament gibt es eine Einteilung, die in die folgenden Bücher, es gibt die Geschichtsbücher, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Apostelgeschichte. Es gibt die Paulusbriefe von Römer bis Hebräer und es gibt die sogenannten allgemeinen Briefe von Jakobus bis Judas. Und dann gibt es noch die Offenbarung. Die passt in kein Schema, ist was völlig anderes. Die hat eine eigene Rubrik. Die Geschichtsbücher beginnen mit den vier Evangelien, wie ihr seht. Das sind die vier Biografien von Jesus sozusagen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die kennt ihr. Wenn ihr ein bisschen aufmerksam lest, werdet ihr merken, dass Matthäus, Markus und Lukas sehr ähnlich sind. Die behandeln oft dieselben Geschichten, also erzählen oft dieselben Geschichten, manchmal mit ein bisschen anderen Blickpunkt, aber inhaltlich überschneiden die sich sehr stark. Johannes ist völlig anders. Es hat damit zu tun, dass Matthäus, Markus und Lukas vor allem von Jesus in Galiläa berichten, zu Anfang seines Auftretens. Und Johannes berichtet vor allem von Jesus in Judäa, also im Südreich sozusagen. Ja, zum Ende von Jesu wirken eigentlich. Da ein bisschen andere Schwerpunkte, die gesetzt werden. Aber natürlich insgesamt erzählen sie von derselben Person und hat auch viele Überschneidungen. Die Apostelgeschichte natürlich ist einfach der Anfang der Christen, die ersten 30 Jahre nach Jesu Tod. Die Paulusbriefe sind das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, die Paulusbriefe sind alle nach dem Empfänger benannt und die allgemeinen Briefe sind nach dem Absender benannt. Ja? Der Römerbrief heißt Römerbrief, weil Paulus den an die Römer geschrieben hat. Der Galaterbrief heißt Galaterbrief, weil Paulus den an die Galater geschrieben hat. Bei den allgemeinen Briefen ist es andersrum. Der Jakobusbrief heißt Jakobusbrief, weil Jakobus ihn geschrieben hat. Okay? Ist einfach Absender und Empfänger sind andersrum benannt. Liegt einfach daran, weil wir so unheimlich viele Briefe von Paulus haben. Deswegen können wir die nicht 1. bis 12. oder 16. Paulus nennen. Könnte man schon, wäre aber total unübersichtlich. Genau, und zum Schluss kommt eben die Offenbarung, noch völlig andere Rubrik, die dann zu Recht am Ende der Bibel steht, weil sie den Ausblick gibt auf das, was erst noch kommt. Alle anderen Briefe und so weiter sind ja eher aus der Vergangenheit. Die Offenbarung behandelt von der Zukunft. Wenn wir das mit dem Alten Testament vergleichen, sehen wir, dass wir viel weniger Geschichtsbücher haben. Ja? Viel weniger Geschichtsbücher, eigentlich nur 4. Und 5 und 4 davon sind parallel geschrieben. Erklärung ist natürlich ganz einfach. Der Zeitraum vom Neuen Testament ist viel, viel kürzer. Wenn wir das Alte Testament anschauen, von Abraham hat etwa, sagen wir, 1800 vor Christus gelebt, bis Maleachi 400 vor Christus sind 1400 Jahre, die das Alte Testament uns berichtet. Also berichtet uns vom Volk Israel über 1400 Jahre, das ist ein sehr langer Zeitraum. Das Neue Testament handelt von der Geburt Jesu, die ist etwa 5 Jahre vor unserer Zeitrechnung, bis zu seiner Kreuzigung, etwa 30 Jahre nach Christus, bis zum, wenn man die Apostelgeschichte nimmt, nochmal 30 Jahre, also etwa 60 nach Christus. Sind also nur 60, 65 Jahre. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum im Neuen Testament. Die letzten Briefe sind wahrscheinlich die Offenbarung ist wahrscheinlich tatsächlich als letztes auch geschrieben worden, und das ist so ungefähr 90 nach Christus. Also sind nur 100 Jahre insgesamt, das ganze Neue Testament 100 Jahre. Ja, sehr kurzer Zeitraum, und deswegen haben wir wenig Geschichtsbücher, weil es nicht viel passiert ist in der Zeit. Eins müsst ihr euch bitte merken, die Briefe sind nicht chronologisch. Ja, die sind überhaupt nicht chronologisch geordnet, also nicht zeitlich angeordnet. Meistens spielt das keine Rolle. Aber es gibt einen Brief zwischendrin, wo Paulus schreibt, ich erwarte, dass ich jetzt bald aus dem Leben scheiden werde oder irgendwie sowas. Den Körper werde ich bald ablegen. Und das ist ein Brief mittendrin und danach schreibt er nochmal 5. Was irgendwie komisch zu lesen ist. Es liegt einfach daran, die sind nicht zeitlich geordnet, überhaupt nicht. Meistens spielt es keine Rolle, weil so Kommentaren zwischendrin, da kann das verwirrend sein. Darum sage ich es einfach nur an der Stelle, dass ihr wisst, die sind nicht zeitlich. Außerdem noch, das vielleicht auch noch so im Hinterkopf, die Briefe sind ja in der Regel an Gemeinden oder Einzelpersonen geschrieben. Also der Römerbrief eben an die Gemeinde in Rom oder Galater an die Gemeinde in Galatien. Timotheus' Brief ist natürlich an Timotheus, also an eine einzelne Person geschrieben. Das heißt, manchmal werden dort sozusagen Situationen vorausgesetzt, die wir eigentlich nicht kennen. Ja, also Timotheus, wenn Paulus an Timotheus schreibt, dann schreibt er ihm ja einen persönlichen Brief. Also wir lesen eigentlich private Briefe, ist ein bisschen, ja. Aber wir haben sie nun mal und das sind sehr hilfreich zu lesen. Aber es ist ein persönlicher Brief an Timotheus. Und Timotheus hat in einer bestimmten Situation gesteckt zu dem Zeitpunkt. Im Fall von Timotheus war ein junger Mann, der eine Gemeinde führen sollte und manchmal überfordert war mit dem, was er da vor sich hatte. Und darum schreibt Paulus ihm und sagt ihm, wie er die Gemeinde ordnen soll, worauf soll er achten, wie soll er mit allen Leuten umgehen und so weiter, gibt ihm praktische Tipps. Bei manchen Briefen ist es einfach nicht sofort immer offensichtlich, welche Situation es ist. Man muss es dann so ein bisschen aus dem Brief herauslesen. Deswegen ist es hilfreich, Briefe immer am Stück komplett durchzulesen. Das ist natürlich beim Römerbrief zum Beispiel nicht so einfach, weil der lang ist. Aber es ist tatsächlich sehr hilfreich, wenn man dann besser versteht, in was für einer Situation steckte die Gemeinde. Warum schreibt Paulus eigentlich, was er schreibt? Also wenn ihr könnt, lest sie am Stück. Ja, es ist hilfreich. Wenn wir jetzt so ein Neues Testament und Altes Testament schon betrachten. Wir hatten ja diese offenen Fragen im Alten Testament. Warum lesen wir das Alte Testament, könnte man ja fragen. Aber diese komplizierte Geschichte mit den Büchern, die irgendwie parallel sind teilweise und andere nicht, warum überhaupt lesen? Ich bin der Meinung, jeder sollte trotzdem das Alte Testament lesen, und zwar regelmäßig lesen, aus dem einfachen Grund, Jesus war Jude. Jesus war Jude, der zu Juden gesprochen hat. Die Apostel waren Juden. Wir können das Neue Testament nicht verstehen, wenn wir das Alte Testament nicht gelesen haben. Da kann man sich auf den Kopf stellen, das Neue Testament macht ohne das Alte einfach nicht so viel Sinn. Warum wird im Neuen Testament von einem Opferlamm geredet? Was für ein Opfer? Wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man warum. Ja? Die Neue Testament und Alte Testament gehören zusammen. Und die müssen, sollten auch beide gelesen werden. Wer Probleme hat mit dem Alten Testament und das nicht so gut versteht oder was auch immer, möchte ich euch empfehlen, lest den Hebräerbrief. Ja, der Hebräerbrief und das Matthäusevangelium, also Hebräerbrief relativ in der Mitte, beziehungsweise bei Luther fast ganz hinten. Der Hebräerbrief ist praktisch ein bisschen die Verknüpfung vom Alten und Neuen Testament. Im Hebräerbrief geht es viel darum, was sagen uns die Opfer, was sagt uns die Stiftshütte und so weiter, was sagen uns diese ganzen Dinge aus dem Alten Testament, diese ganzen Gesetze, die wir lesen, die haarkleine, genaue Beschreibung von der Stiftshütte, was sagt uns das über Jesus? Wird sehr viel dort behandelt, sehr hilfreich zu lesen. Dann kann man auch das Alte Testament, auch diese langwierigen Stellen der Stiftshüttenbeschreibung zum Beispiel oder von den ganzen Opfern, kann man besser verstehen. Ich hatte die offenen Fragen im Alten Testament angesprochen und das Neue Testament ist der Abschluss vom Alten Testament im Prinzip. Also Jesus ist die letztgültige Offenbarung gewesen. In ihm sehen wir die ganzen Dinge, die noch offen geblieben sind, die ganzen Bilder, die gezeichnet wurden im Alten Testament, werden durch ihn wirklich sichtbar, als praktisch das fehlende Puzzleteil zum Alten Testament. Also wir hatten gesprochen, Israels Feinde sind immer noch da. Was ist mit dem kommenden Reich? Und Jesus kommt und sagt, das Reich ist nah, das Himmelreich ist nah. Er zeigt, dass es nicht um ein irdisches Reich geht, es geht um ein himmlisches Reich, was er aufrichten wird. Wir hatten gesagt, die Sünde in der Welt besteht weiter. Das Problem wurde überhaupt nicht gelöst. Jesus zeigt, er stirbt und er steht auf zur Versöhnung der ganzen Welt. Also das, was noch offen war, was noch das Problem, was weiter bestand, der Sünde, wird durch ihn und durch den Heiligen Geist, wird dieses Problem aus der Welt geschafft. Wir hatten gesagt, es gibt Sünden ohne Vergebung, beziehungsweise die Vergebung ist nicht Teil von dem Bund. Und im neuen Bund haben wir Vergebung als Teil des Bundes und sind die Sünden vergeben durch das Blut von Jesus. Es braucht kein Opfer mehr, es braucht kein Nichts, es braucht nur den Glauben an Jesus Christus und alle Sünden. Eine kleine Ausnahme, aber fast alle Sünden sind vergeben. Das Leid des Gerechten, warum sollte man Gott nachfolgen und in dieser Welt leiden? Weil es ein ewiges Leben gibt. Weil es ein kommendes Gericht gibt. Das ist für mich so das vielleicht die größte Frage, die im Alten Testament offen bleibt, was halt im Buch Hiob und in dem Psalm immer wieder gesagt wird, warum sollte man Gott nachfolgen, wenn es einem schlecht geht? Es gab keine Antwort. Es wird immer wieder die Frage gestellt, aber eigentlich ohne Antwort. Und spätestens im Neuen Testament lesen wir, ja, weil es ein ewiges Leben gibt. Darauf arbeiten wir hin. Das ist unser Ziel, das ewige Leben, nicht dieses Leben. Deswegen können wir hier durch Schwierigkeiten durchgehen, durch Prüfungen durchgehen. Wir wissen, wir kriegen ein ewiges Leben. Alle anderen Völker sind jetzt natürlich auch in Begriffen. Der neue Bund, der geht über Israel definitiv explizit hinaus. Und es gab einen erwarteten Messias. Und Jesus erfüllt diese Prophetien einfach alle. Ich habe mal so eine kleine Zusammenfassung. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich weiß nicht, wie viele. Es gibt sehr viele. Das sind nur so ein paar von den Prophetien, die Jesus erfüllt hat zu seinen Lebzeiten. Dinge, die im Alten Testament vorhergesagt wurden, dass sie kommen würden, die noch nicht da waren und die dann aber antreten. Also Jesus wird in Bethlehem geboren, es wurde prophezeit. Er lebt ein sündloses Leben, es wurde prophezeit. Er heilt Kranke, Blinde, er befreit Besessene, es wurde prophezeit. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein, als armer König, wurde prophezeit. Er stirbt an einem Kreuz, wurde auch prophezeit. Er besiegt die Schlange, Prophetie, steht auf von den Toten und wird vom Vater in den Himmel aufgenommen und zu seiner Rechten eingesetzt. Und viele, viele mehr. Könnt ihr mit Aaron drüber reden, der weiß sie wahrscheinlich auswendig. Ich bin mir sicher, Aaron kann euch noch mehr sagen. Das sind nur die mir ad hoc eingefallen sind. Aber es gibt viel, viel mehr noch. Das vorherige Bild, ja. Jetzt sind wir haben es sogar geschafft, einmal durch die ganze Bibel durch. Einmal den ganzen Aufbau der Bibel. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen verstanden. Und ich hoffe, dass das für euch, wenn ihr das ein bisschen im Hinterkopf behaltet, sicher nicht alles euch merken könnt, aber nur so die wesentlichen Informationen im Hinterkopf habt, dass es euch selber zum Segen wird. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, dass es nicht mehr so Bücher gibt, mit denen man nichts anfangen kann, sondern weiß, ah, okay, jetzt kann ich das ein bisschen in die gesamte Geschichte einbetten von Gott mit dem Menschen. Ich glaube, was wir sehen können, wenn wir uns das Alte und Neue Testament anschauen insgesamt und wenn wir uns besonders die Prophetien anschauen und das Buch der Könige und so weiter, was wir lesen, ist eine Geschichte von einem Gott, der treu zu seinen Bünden steht. Das Volk Israel war immer wieder untreu. Genau, wenn man die Geschichte liest, der neue Bund wird geschlossen und innerhalb der nächsten 2 Monate bricht das Volk schon den Bund. Also sie waren wirklich nicht, wir Menschen sind nicht gut darin, das können wir auf uns genauso beziehen, den Bund mit Gott zu halten. Wir fallen immer wieder, aber Gott bleibt seinem Bund völlig treu. Gott hält sich an die Prophetien, die er gegeben hat. Er ist ein Gott, der zu seinem Wort steht, auch wenn wir selber nicht zu unserem Wort stehen. Wenn wir selber untreu werden, Gott ist immer treu und sein Bund ist ungebrochen. Und diese Geschichte, die geht heute mit dir und mir weiter, als Teil von der Braut Christi, ja, wird diese Geschichte eigentlich fortgeschrieben. Jeder da, wo er steht, aber ihr habt genauso diese Zusagen, die Gott an sein Volk stellt, als Teil von diesem Volk, von dem Volk Gottes, haben wir diese Zusagen und wissen, er ist ein Gott, der treu zu uns steht. Er wird auch weiter treu zu uns stehen. Das ist auch das, was wir aus der Bibel lernen können. Aus 2000 Jahren Geschichte fast dürfen wir lernen, Gott steht zu uns. Er hat das so lange gemacht, er hört damit heute auch nicht auf. Da bin ich mir sicher. Amen. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns so ein reiches Wort gegeben hast. Auch wenn es manchmal überwältigend ist, die vielen Geschichten, die wir lesen und die vielen Informationen, die wir bekommen, Herr, möchte ich dir für jedes Wort, für jede Seite danken. Herr, weil es so wunderbar ist zu lesen, was du mit Menschen in der Vergangenheit schon getan hast. Herr, wie du dich treu an ihnen erwiesen hast. Wie du die ganzen Prophetien gegeben hast von dem Volk Israel und die alle in Jesus erfüllt wurden. Was für ein großer, wunderbarer Gott bist du, dass sowas möglich ist. Herr, ich bete, dass dein Wort jeden Einzelnen hier zum Segen wird. Dass dort, wo wir in unseren Zeiten, wo wir Bibel lesen, dein Wort aufschlagen, Herr, dass dort du zu uns sprichst, dass es uns wirklich zu einer Quelle wird, Herr, der Erkenntnis und zu einer Quelle des Lebens, wo wir dir begegnen. Dank, dass du hier bist, Herr. Dank für deine Treue. Amen.